Willkommen zur sechsten Nacht. Sie heißt die Nacht des offenen Himmels. Versetzen wir uns etwa ins Jahr 80 unserer Zeitrechnung. Gut 50 Jahre davor war Jesus gestorben und auferstanden. Und 10 Jahre davor, in den Jahren 70 und 71, war Jerusalem im blutigen römischen Krieg zerstört worden und mit ihm das ganze Land im Elend versunken. In dieser Zeit hatte sich die Gemeinschaft der Christen über den ganzen Mittelmeerraum ausgebreitet. Hunderte von Gemeinden waren entstanden und längst interessierte sich auch der römische Staat für diese neue, eigensinnige Religion. Fast 100 Jahre waren vergangen seit jener glänzenden Epoche, in der Kaiser Augustus begonnen hatte, die ganze damals bekannte Welt unter der eisernen Herrschaft der römischen Militärmacht in Frieden zu halten und ihr Sicherheit und Wohlstand zu bringen. Aber um das Jahr 80 war das Bild vom römischen Frieden brüchig geworden und das politische System begann zu bröckeln. Inzwischen tobten wieder unzählige Kriege und die Juden wie die Christen hatten erlebt, wie die römischen Legionen ihre Stadt Jerusalem und ihr Land zertreten und zerstört hatten. Die Christen waren vor dem Krieg in das Gebiet des heutigen Jordanien geflüchtet, auch die Gemeinde von Bethlehem. Als sie einige Jahre danach wieder in ihren Heimatort kamen, da lag er verbrannt, verwüstet und menschenleer. Es war die Stunde Null nach der großen Katastrophe. In jenen Jahren machte sich der Arzt Lukas an die Arbeit, einen Bericht vom Leben und Sterben des Christus zu schreiben. Er suchte alles zusammen, was er an Aufzeichnungen aus dessen Lebenszeit und danach in die Hände bekam, und ordnete es. Dabei bekam er auch jenen kurzen Text in die Hand, die Weihnachtsgeschichte mit dem Engel und den Hirten und dem Kind in der Krippe und mit dem Wort vom Frieden auf Erden. Die muss wohl in der Familie Jesu in Nazareth entstanden und überliefert worden sein. Das Wort vom Frieden war zur Zeit des Lukas noch aktueller als zu der Zeit der Geburt Jesu. Es war nicht eine stille Hoffnung, die sich darin ausdrückte, es war der Verzweiflungsschrei jener Epoche, in der Lukas sein Evangelium schrieb. Der Bericht erzählt, als habe es sich um eine Idylle gehandelt. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Lichtfülle des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war um den Engel her die Menge der himmlischen Heerscharen, die rühmten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, denen sein Wohlgefallen gilt. Aus Lukas 2. Friede auf Erden, das war nicht der römische Friede, an den niemand mehr glaubte, sondern ein anderer. Der Engel sagte: Wir preisen Gott, der in der Höhe waltet. Wir treten auf euch Menschen zu mit dem Friedensgruß. Wir wollen, dass eure Erde Frieden findet. Einen Frieden, der nicht von den Waffen einer Großmacht, sondern von der Einsicht und dem wagenden Vertrauen der Menschen, die unter dem offenen Himmel stehen, geschaffen wird. Die Hirten sind in dieser Nacht die Menschen des Wohlgefallens, die Erwählten, die Herausgehobenen. Ihnen wird ein Zeichen gegeben, durch das ihre Welt, die tausendmal die Welt des Teufels zu sein schien, sich als Gotteswelt offenbart. Als eine göttliche Welt, die nicht sich selbst und den Mächtigen überlassen ist, in der vielmehr ein Plan ist, ein Sinn, die ein Ziel hat, aus der noch etwas werden kann, Welt Gottes. Soweit die Erzählung, die Lukas in seinem Bericht aufnahm, lange nachdem Jesus Christus als erwachsener Mann aufgetreten war, seine Reden gehalten, seinen Kampf um das Gottesreich gekämpft hatte und dafür getötet worden war. Längst nachdem klar war, was Jesus wollte und was wir nach seinem Willen tun sollen. Die scheinbar kindliche Erzählung von den Hirten und den Engeln deutet, was es mit dem Frieden auf dieser Erde nach Jesus Christus auf sich habe, auch was wir Menschen nach seinem Willen dazu beizutragen hätten. Wie stelle ich mir die Szene vor, die die Weihnachtsgeschichte berichtet? Eine oder mehrere Familien aus den Clans der Schaf- und Ziegennomaden, die zwischen dem judäischen Bergland mit seinen Äckern und den steilen Hängen am Toten Meer pendeln, haben ihr Weidegebiet in den Wüstentälern verlassen. Die Regenzeit ist vorbei, die Äcker sind abgeerntet. Nach dem uralten Gesetz des Weidewechsels ziehen die Hirten über die Stoppelfelder, auf denen die Tiere noch Reste von Stroh und Körnern finden. Es ist die Zeit zwischen Juni und September, die Zeit des klaren, wolkenlosen Himmels. Nomaden waren immer gefährdet. Um Quellen musste gegebenenfalls mit der Waffe gekämpft werden. Darum ist jeder Nomade bis zum heutigen Tag bewaffnet. Auf den Äckern waren sie geduldete Gäste, geduldet, weil die Bauern auf den Schafmist angewiesen waren. Aber sie waren nicht nur Hirten, sondern von jeher auch Wegelagerer und Schmuggler, Nachrichtenträger und Spione. Sie nützten von Ort zu Ort und von Land zu Land ihre freie Beweglichkeit und waren den Bauern an Erfahrung und Kenntnis von Ländern und Kulturen stets überlegen. Aber sie blieben heimatlos, wenn man nicht sagen will, die Welt der Wüste sei ihre Heimat. Sie waren Beispiele des Menschen, der, wie es Rilke von den Tieren sagt, in seiner Welt nicht verlässlich zu Hause ist. Die Nacht ist für einen Nomaden voller Leben. Sie ist voll von Lichtern und Schatten, von fremden Stimmen und Lauten. Sie ist eine Welt von Träumen und Visionen. Die Welt eines Beduinen ist so viel weiter und so viel lebendiger, wie auch der Sternenhimmel über ihm mehr Sterne hat als der unsere. Er lebt immer wachsam. Was Nomaden von Bauern ferner unterscheidet, ist, dass sie die sinnliche Wahrnehmung ungleich feiner entwickeln. Sie sehen, hören und riechen in einem Maß fein und differenziert, wie dies uns Mitteleuropäern mit unseren abgestumpften Sinnen kaum vorstellbar ist. Sie bilden ihr ganzes Wesen zu einem einzigen Sinnesorgan aus und für dieses Sinnenorgan sind Natur und Übernatur eins. Sie gehen mühelos Spuren nach, die wir beim besten Willen nicht sehen können. Sie erkennen jedes Schaf und jede Ziege an seiner Stimme. Sie riechen jeden kleinen Rest Wasser 1,5 Meter unter dem Sand. So ist es sinnvoll, dass sie bei Lukas in der Rolle von Menschen erscheinen, die unter dem nächtlichen Himmel stehen, dort Worte hören und Erscheinungen wahrnehmen, die wir für Märchen halten müssen. Sie stehen da als Menschen, die sich einer Wirklichkeit öffnen, die für andere unerreichbar verborgen bleibt. Nomaden unterscheiden sich von Bauern auch darin, dass sie in den Nächten wach sind und mit den Gestirnen leben. Bauern jener Region schlafen nachts und arbeiten am frühen Morgen, ehe die Hitze kommt. Nomaden suchen darum ihren Gott im Himmel, Bauern in der Erde. Nomaden reden mit einem männlichen Gott, Bauern dienen einer Erdmutter. Im Lauf der Jahrtausende aber haben sich die Himmelsgötter durchgesetzt, weil die Nomaden die Entwicklung der Kulturen letztlich auch in den Ackerbauländern dadurch bestimmten, dass sie in sie eindrangen und sie schließlich beherrschten. So brachten etwa die Juden einen Himmelsgott aus der Wüste mit, als sie in das Land Kanaan einwanderten und mit ihm einen geistigen Vorsprung vor den Göttern und Kulten des Ackerlandes. Noch die Verkündigung der alttestamentlichen Propheten hat etwas Nomadisches an sich. Sie fordern das Volk Israel auf, sich von den Müttern der Bauernkulte freizuhalten und sich ihrer Brautzeit zu erinnern, der Zeit in der Wüste, als sie sich dem einen Gott des Himmels verpflichteten. Noch die Kirche, die sich das wandernde Gottesvolk nennt, nimmt diese nomadische Charakteristik ihres Glaubens aus der Frühzeit Israels auf. Und wenn die Kirche immer dann ihren Auftrag verfehlt, wenn sie sich zur Stütze von Staaten und sesshaften Gesellschaften hergibt, dann hängt dies mit dem nomadischen Erbe zusammen. Wer je mit Nomaden im Sand unter freiem Himmel nächtigte, versteht, warum für sie der Himmel der Ort Gottes ist und nicht die Erde. Warum für sie der kreisende Sternenhimmel so viel maßgebender ist als die ruhende, schlafende Erde. Warum ihre Aufmerksamkeit von jeher dem galt, was vom Himmel her geschieht, wenn er sich ihnen öffnet. Wenn uns heute vieles an Sitten und Gesetzen etwa des Islam fremd erscheint, dann müssen wir beachten, dass dies eine nomadische Religion ist von ihrem Ursprung her und bis heute. Wir sesshaften Abendländer, das hat der Golfkrieg bis zum Überdruss bewiesen, sind nicht in der Lage, einen Araber zu verstehen. Wenn nun Lukas erzählt, was die Hirten in jener Nacht wahrnahmen, dann gebraucht er eines der ältesten Seelenbilder, die in den Menschen waren, lange bevor es nach ihren Vorstellungen Götter gab, nämlich den Engel. So heißt es: Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Lichtfülle des Herrn umleuchtete sie. Eines der Wesen, die ein wenig höher geschaffen sind als der Mensch, eines jener Wesen, die den schweigenden Kosmos mit Sprache füllen, mit dem schöpferischen Wort, aus dem die Welt geschaffen wurde, trat zu den Hirten. Ich kann nicht wissen, in welcher Gestalt Lukas sich diese Engel vorstellte oder was die Hirten sahen außer der Lichtfülle Gottes. Was soll man sich unter Engeln vorstellen? Ich bin überzeugt, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist. Was besagt es, dass wir uns Wesen, die höherer Natur sind als wir, nicht vorstellen können? Ein Schmetterling oder ein Regenwurm können sich keine Menschen vorstellen, doch gibt es ohne Zweifel Menschen. Ich bin überzeugt, dass oberhalb des Menschen nicht eine Lücke in der Schöpfung folgt, dass es geistige Wesen gibt, geistige Kräfte mit ganz anderen Körpern vielleicht, als wir uns Körper vorstellen, und dass es sie in ebenso vielen Abstufungen gibt, wie leibliche und seelische Wesen und Kräfte unterhalb des Menschen leben. Es schien mir seltsam, ja höchst unwahrscheinlich, endete die Stufenfolge der Geschöpfe ausgerechnet bei Menschen, wie wir ihn kennen. Die Hirten schauten und hörten also den Engel des Herrn und sein Licht. Ich brauche nicht auszumalen, wie er aussah. Gewiss nicht wie ein Mensch im weißen Gewand mit Flügeln. Ich weiß nur, dass wir heutigen Menschen vieles nicht mehr wahrnehmen, was die Menschen in Jahrtausenden geschaut haben, dass aber vielleicht sogar wir die Feinfühligkeit und Offenheit gewinnen können, zu schauen, was über unsere Menschenwelt hinaus liegt. Man fasst mit den kritischen Mitteln einer heutigen Weltdeutung geistige Erfahrungen nicht so einfach. Die Geschichte fährt fort, und sie fürchteten sich sehr. Sie reagierten mit der Fassungslosigkeit, dem Schrecken, dem Entsetzen, den das Unheimliche, das Ungeheure auslöst. Und der Engel redete sie an: Fürchtet euch nicht. Nehmt an, was da zu euch kommt. Ich bedrohe euch nicht. Lasst das Ungeheure ein. Ich will euch etwas sagen, das gut ist für euch. Euch ist heute der Retter geboren, der Helfer, der Repräsentant des Gottes, dem wir Engel dienen, über den Sternen und auf der Erde. Der von Gott Erwählte, der Gott auf dieser Erde vertritt, ist geboren drüben in Bethlehem. Der Engel nennt die Merkmale: die Stadt, das Kind, die Windeln, den Futtertrog. Und während er das sagt, öffnet sich der Himmel und die Menge der himmlischen Heerscharen, die den Lobgesang im Himmel herabziehen auf die Erde, singt: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, denen Gottes Wohlgefallen gilt. Sie meinen: Wir preisen Gott, der droben herrscht, dessen Ehre wir respektieren, und wir treten auf euch Menschen mit dem Friedensgruß zu, wie der Nomade in der Wüste auf das Zelt eines anderen zutritt mit dem Wunsch: Friede, Shalom, Salam. Sie sagen nicht: Es herrsche nun auf Erden nirgends mehr Krieg, sondern Gott wende sich diesen Menschen, den Hirten von Bethlehem, mit dem Friedensgruß zu, eben weil dies die Menschen sind, an denen Gott Wohlgefallen hat. Der Friedensgruß vor dem Zelt eines Nomaden bedeutet ja nicht, dass man dem anderen Frieden wünscht, sondern dass der Ankommende sich erklärt: Ich komme ohne feindliche Absicht. Lass auch du die Waffen ruhen. Die Welt wandelt sich dabei für die Menschen auf den Feldern um Bethlehem aus einer Welt der Geister und der Mächte in eine Welt Gottes, eine Welt, in der es für den Menschen gut ist zu leben. Wenn aber wir, die nächtliche Szene von Bethlehem sehend, uns unserer Welt zuwenden, dann wird unser Gruß: Friede auf Erden, Friede allen Menschen, lauten. Frieden allem, was Frieden braucht, um leben zu können. Nicht nur die Menschen, sondern alle Geschöpfe mit ihnen ersehnen in uns den Boten Gottes, der in der Geschichte von den Hirten im Engel des Herrn Gestalt annahm. Wir werden die Engel sein oder wir werden an unserer Bestimmung vorbeileben. Diese Geschichte begleitet mich nun, seit ich denken kann. Am heiligen Abend, ehe es die Geschenke gab, sagten wir Kinder sie auf, als wir noch längst nicht lesen konnten. Die ganze geträumte Welt eines kindlichen Lichterfestes liegt in ihr, und ich kann sie noch heute nicht sprechen, ohne in die kleine Stube versetzt zu sein, in der damals der Christbaum stand. Noch heute ist sie mir der Inbegriff des Märchenhaften, diese Geschichte mit ihrem offenen Himmel und mit dem Gesang von Engeln, mit Hirten und Schafen und mit einem jungen Paar, das bei aller Mühsal und Armut so unendlich geborgen mit seinem Kind in einem dunklen Stall ruht. Dabei ist sie aber überraschend erdhaft. Maria und Josef reisen ja nicht zu ihrem Vergnügen nach Bethlehem, sondern weil ein brutaler Staat sie um ihr geringes Hab und Gut bringen will. Das sind eine Schwangerschaft und eine klare Nacht. Das sind ein Stall und ein Futtertrog. Und in diese erdhafte Szene kommt ein Wort, das der Stunde ihre Deutung gibt. Hier kommt Gott zu euch. Nicht in die Pracht und Herrlichkeit der Herrschenden, sondern in die Angst und Verlassenheit armer Leute. Nicht im strahlenden Sonnenlicht, sondern im Dunkel der nächtlichen Erde. Heimatlosigkeit kündigt sich an für das Kind und ein einsamer Weg über eine von Unrecht beherrschte Erde, Gefahr und schließlich Leid und Tod. Ein Menschenschicksal ist angesagt, nicht der Heldenweg eines Halbgotts. Es ist euer Weg, ihr Menschen, und Gott geht ihn mit euch. Er führt über Höhen und Tiefen, durch Tage mutigen Schaffens und Nächte verzweifelter Mattigkeit. Dieser Weg ist euch zugedacht, aber Gott begleitet euch. Wir feiern den Anfang eines Menschenweges, der nun über diese Erde führen soll. Und wenn die Tage und die Nächte auf dieser Erde durchlebt und durchlitten sind, soll dieser Weg nicht enden, sondern weitergehen, durch sein Ende hindurch in einen neuen Anfang. Sein Ende wird der Tag einer neuen, einer zweiten Geburt sein, hinüber in ein andersartiges Dasein. Wir haben es heute schwer, hier mitzugehen. Wir haben es heute schwer, hier mitzugehen. Nicht, weil wir so fortgeschritten wären, so klug und überlegen und dem Märchenalter entwachsen, sondern weil wir uns unter dem Weg durch unser Leben etwas Falsches vorstellen. Weil wir an unser Leben Erwartungen richten, die uns den Sinn unseres Weges nicht eröffnen können. Wir denken ständig an alles Mögliche, das wir erreichen wollen. Von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt denken wir an unsere Ziele, an die nächste Stufe des Erfolgs. Wenn wir alles erreicht haben, merken wir, dass in Erfolgen und Positionen eigentlich der Sinn des Lebens nicht liegen kann. Das war's, sagen wir am Ende traurig und resigniert und stehen da mit leeren Händen. Von Alterstraurigkeit spricht man neuerdings und meint, wenn wir am Ende zusammenzählen, haben wir nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Wir müssen wohl einige wichtige Tatsachen wieder neu begreifen. Zum Beispiel, nicht das, was wir erreichen, ist wichtig. Wichtig ist der Weg selbst. Wichtig ist, wie wir ihn gehen, wie wir ihn finden oder verfehlen, wie wir über Höhen und Tiefen unsere Schritte setzen. Der Weg selbst ist das Leben. Und dieser Weg führt weiter als alle Erfolge und Misserfolge unserer 60 oder 80 Jahre. Er hat seinen Sinn darin, dass er ja weitergeht und eben nicht endet. Er hat seine Schönheit aus der Liebeskraft, die uns unterwegs zuwächst, aus der Weisheit, die wir finden, aus den Opfern, zu denen wir bereit waren, aus dem weiten Raum des Gottesreichs, durch den er geführt hat und in dem wir weitergehen wird, wenn er auf dieser Erde endet. Nicht das Erreichbare oder das Erreichte ist wichtig, sondern das Gehen. Zacharias sagt in seinem Lobgesang, durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes hat uns das Licht aus der Höhe besucht. Es erscheint denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sind und will unsere Füße richten auf den Weg des Friedens. Lukas 1, 78. Wir sprechen davon, in Christus sei Gott Mensch geworden. Das heißt, in ihm sei der unendliche Abstand zwischen Gott und uns Menschen überbrückt worden. Wir sprechen davon, in Christus sei die Kluft überwunden, die zwischen uns Menschen und unserer Welt ist. Es entstehe vor unseren Augen eine einzige umfassende Welt, von Gott durchdrungen, in der wir selbst und alle anderen Geschöpfe ihren sinnvollen Ort haben. Was unseren Augen sichtbar ist und was ihnen unsichtbar ist, sei eins. Menschwerdung, Inkarnation, wie wir mit dem Fremdwort sagen, bedeutet. Das Oben kommt herab und durchdringt das Unten. Der Geist kommt und durchdringt die Materie. Die schöpferische Kraft Gottes kommt und durchdringt die irdischen Verhältnisse. Der Friede, der in Gott ist, kommt und durchdringt die von Streit und Hass zerrissene Welt der Menschen. Gott ist nicht mehr jenseits, sondern hier, in uns und um uns her. Und wir sind nicht mehr gespalten zwischen Geist und Leib, sondern eins. Kräfte aus Gott kommen zu uns und wir können in ihnen leben. Inkarnation heißt, alles Zerrissene und Getrennte in dieser Welt ist in Gott verbunden. Dieses Leben im großen und umfassenden Zusammenhang nennt die Bibel Frieden. Sie meint, wir stoßen nicht überall an Grenzen und brauchen darum unsere Grenzen auch nicht mit Gewalt zu erweitern. Uns strömen Kräfte zu, wir müssen also unsere Kräfte nicht unablässig beweisen. Wir haben das Leben und müssen darum nicht um unseren Anteil am Leben streiten. Wir sind im Einvernehmen mit Gott und müssen deshalb unsere Schuld nicht ständig anderen Menschen zuschieben. Wir sind von Feindbildern aller Art erlöst. Wir sind im Leben und Sterben geborgen und müssen darum nicht ständig von unserer Sicherheit reden und nicht ständig irgendwelchen Widersachern drohen. Menschwerdung, Leibwerdung Gottes, Weltwerdung Gottes, das sind die Umschreibungen für den Sinn und das Geheimnis der Geschichte vom Kind in der Krippe. Wer das einmal gesehen hat, wird spüren, dass diese seltsame, scheinbar so legendäre Geschichte eines der wichtigsten Bilder ist, die die Wahrheit Gottes unter uns Menschen annehmen kann. Weihnachten gilt uns als das Fest des Friedens. An Weihnachten soll unser Weg durch das Leben anfangen, ein Weg des Friedens zu sein, den wir ohne Streit und Kampf gehen, ohne Vorwürfe und Anklagen, im Frieden mit Gott. Im Frieden mit uns selbst, im Frieden mit unserem Geschick, im Frieden mit den Menschen um uns her. Wenn uns der Friede gelingt, ist unser Lebensweg gelungen. Dieser Weg des Friedens beginnt immer wieder neu. Er beginnt jedes Jahr immer wieder in dieser dunkelsten Nacht. Er beginnt zusammen mit jenem Jesus Christus, der in Bethlehem zur Welt kam. Jedes Mal, in jeder dieser heiligen Nächte, beginnt in uns selbst der Weg, den Christus auf dieser Erde geht. Sein Sinn ist es, dass wir ihn immer bereitwilliger gehen und uns dabei immer tiefer wandeln lassen in einen Christusähnlichen Menschen, damit wir immer fähiger werden, auch unseren letzten Schritt hinüber in die andere, die größere Welt im Frieden zu tun. Die Geschichte von der Geburt des Kindes in Bethlehem sagt uns, du bist auf diese Erde gesandt. Gehe nun diesen Weg auf der Erde. Achte auf Gottes Willen. Achte auf seine Führung, auf die Zeichen, die er dir gibt. Der dich gesandt hat, ist da. Er führt dich. Er begleitet dich mit dem Gesicht eines Bruders. Er stützt dich. Er zeigt dir deinen Weg. Er empfängt dich am Ende. Und er führt dich weiter, ohne Aufhören. Unendlich. Denn du bist nicht irgendjemand. Du bist nicht ein austauschbares, ein entbehrliches Teil der Masse Mensch. Du bist dieser eine, unverwechselbare, von Gott gemeinte und geliebte Mensch. Du bist ein Mensch, an dem Gott Wohlgefallen hat. Du bist der, den er besucht. Du bist die Erde, über der der Stern steht. Und wenn du über dieser Erde, über dir Nacht ist, dann gilt dir, was der Lobgesang des Zacharias sagt. Das Licht aus der Höhe wird dir über dem Ort erscheinen, an dem dein Schicksal sich abspielt, in Finsternis und Schatten des Todes. Das war die sechste Nacht. Morgen kommt dann die siebte Nacht und da geht es um die Träume des Josef. Also bis morgen, bis dahin und bleibt behütet.